Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
90 plus 03. Die Nachspielzeit mit dem SV Babelsberg 03. Auf meinsportpodcast.de.
Liebe 03er, herzlich willkommen zu unserem Podcast-Format 90 plus 03, der Spieltagspodcast. Nach jedem Heimspiel, ihr kennt das, haben wir einen unserer Akteure der ersten Mannschaft zu Gast und lassen dieses Heimspiel nochmal Revue passieren. Und dieser Podcast, dieser 90 plus 3 Spieltagspodcast ist ein ganz besonderer, denn er ist direkt nach unserem Heimspiel in der ersten Runde des DFB-Pokal, die wir, ich glaube, das können wir vorwegnehmen jetzt, auch erfolgreich überstanden haben und damit in die zweite Runde einziehen. Wir sind hier mit Marco Flügel aus der ersten Mannschaft und reden mit ihm über das Spiel gegen Greuther Fürth. Wir, das sind Tobias und Clemens, heute am Mikrofon für euch. Und wir sind gespannt, von Marco Flügel ein bisschen mehr zu erfahren, wie es ihm in diesen 120 plus x Minuten auf dem Spielfeld ergangen ist. Marco, seit 26 Jahre alt, seit über 20 Jahren schon eingefleischter 0-3er und jetzt seit über 9 Jahren in der ersten Mannschaft. Wie geht's dir, Marco? Schön, dass du da bist, schön, dass du es hergeschafft hast. Wie geht's dir nach diesem, nach diesem Abend? Hast du die Sensation verarbeiten können?
Ja, mir geht's super gut und gestern konnte ich das wirklich auch erst richtig realisieren, was da gestern oder was da Samstagabend passiert ist.
Ja, das Zeitbewusstsein leidet ein bisschen. Wann warst du denn Samstagabend im Bett, beziehungsweise vielleicht auch erst Sonntagmorgen? Habt ihr ein bisschen gefeiert?
Ja, wir haben unten in der Kabine mit der Mannschaft noch gefeiert und im Anschluss war ich mit Familie, Freundinnen und Freunden was essen und noch was trinken. Und ja, war gegen, ich glaube, 3 Uhr nachts zu Hause.
3 Uhr nachts, okay. Ja. Und heute wird ausgeschwitzt, hat der Trainer verraten. Ja. Von daher wirst du noch gleich wieder auf dem Trainingsplatz müssen. Vielen Dank von daher nochmal, dass du dich an diesem Morgen zu uns ins Studio begeben hast. Marco, du hattest ja gleich doppelt Grund zum Feiern. Nicht nur der erfolgreiche Einzug in die zweite Runde, sondern du wurdest zum Man of the Match gekürt. Was ist das für ein Gefühl? Wo steht die Trophäe? Hat die einen besonderen Platz bei dir in der Wohnung?
Ja, es ist ein echt tolles Gefühl, die Trophäe bekommen zu haben. Und ja, die Trophäe steht bei mir und meinem Mitbewohner jetzt im Flur.
Im Flur.
Ja, schön im Eingangsbereich.
Sehr schön, damit sie auch jeder sieht. Beginnen wir aber mal von vorne im Spiel. In den ersten Ligapartien hast du den Platz im Tor Yannick Theissen überlassen müssen. Wann kristallisierte sich denn heraus, dass du im DFB-Pokal im Kasten stehen darfst?
Gespräche hatten wir dazu am Donnerstag mit Jörg Buder und dem Trainerteam. Da hat sich dann rauskristallisiert, dass ich im DFB stehen darf.
Und jetzt muss ich mal eine kurze Rückfrage zur aktuellen Torwartsituation stellen. Ihr habt ja jetzt da drei Spitzenleute, also dich eingeschlossen, drei Spitzenleute, die unser Tor hüten können. Ist das eine gute Atmosphäre?
Zwischen uns ist eine super Atmosphäre, also ich komme super mit dem Yannick klar und mit dem Justin ja sowieso.
Ja. Und da freut man sich dann für den Kollegen mit, wenn der einen Elfmeter hält, beziehungsweise wenn der im Tor stehen darf. Ja. Das ist schön. Donnerstag war also klar, dass du im DFB-Pokal im Tor stehen wirst. Wie geht dann die Vorbereitung los? Also tut man sich als Tormann dann nochmal speziell darauf vorbereiten, nochmal anders fokussieren auf so ein Spiel?
Nee, gar nicht. Also ich habe meine übliche Spieltagsvorbereitung habe ich zum Beispiel ganz normal gemacht, wie an jedem Spieltag. Mhm. Und Aufregung war eigentlich keine große da, aber unnormale Freude auf dieses Spiel. Also.
Und hast du dir das vorstellen können, dass es zum Elfmeterschießen kommt und dir ein paar Spieler von Fürth schon ausgeguckt vorher im Videostudium?
Nee, gar nicht. Also der Gedanke war vielleicht da, dass es richtig geil wäre, ins Elfmeterschießen zu gehen auch. Und ja, ich glaube, davon träumt man als Torwart in so einer Situation. Ja.
Aber so weit hast du in dem Moment noch nicht gedacht.
Nee.
Verstehe.
Da hat er aber von geträumt, das hat er gesagt.
Ja. Ja. Apropos Träumen, wir hatten ja jetzt das Thema Schlafen in den letzten Podcast-Folgen schon öfter mal gehabt. Ist ja auch ein wichtiges. Wie kommt man denn vor so einem Spiel zum Einschlafen? Hast du da ein paar Tipps?
also Tipps eigentlich gar keine, weil ich kann immer schlafen.
Aber das ist auch gut.
Ja, also ich habe damit wirklich gar keine Probleme. Ansonsten früh ins Bett gehen.
Dass man dann am nächsten Tag auch früh hier im Stadion sein kann. Ja. Dann gehen wir mal in den Spieltag direkt rein. Wann habt ihr euch denn hier getroffen und wie sieht die Vorbereitung innerhalb der Mannschaft dann aus auf so ein besonderes Spiel?
Also unser Treffpunkt war 16:45.
Also ja, also nicht mal 2 Stunden vor dem Spiel.
18:30 Uhr das Anpfiff? Ist eigentlich immer so, dass wir so 1,5 bis 2 Stunden vorher mit der Mannschaft treffen. Dann kann jeder noch mal in der Kabine mit jedem ein bisschen quatschen. Dann geht es in die Besprechung, in die Mannschaftsbesprechung. Ja,
gab es da besondere Hinweise, die Jörg Buder und sein Co-Trainer nochmal gegeben haben? Alles rausfeuern, Jungs?
Ja, oder? Das war eine Ansprache, wie sie halt sein sollte im DFB-Pokal, dass wir nichts zu verlieren haben, dass es wirklich, dass wir das mit Spaß und einfach genießen sollten. Ja.
Dann wird sich warm gemacht und dann in die Kabine sozusagen zum letzten Aufbäumen, wo dann nochmal die letzten Worte gesprochen werden, wo man sich nochmal richtig heiß macht und dann läuft man ein.
Ja.
Waren ja wieder 3030 ZuschauerInnen im Kali zugelassen. Ist dann doch wahrscheinlich auch für euch, auch wenn ihr da sicherlich voll fokussiert seid, doch nochmal eine deutlich erhebendere Stimmung, als wenn dann vielleicht wie in der letzten Saison oder zum Ende der letzten Saison dann nur 250 Zuschauer mit dabei sind, oder?
Ja, also definitiv. Die Stimmung war enorm krass. So.
Da werden wir, glaube ich, auch gleich, wenn wir über das Spiel reden, nochmal drauf zu sprechen kommen, wie das, wie euch das dann auch gepusht hat oder ob man das viel mitkriegt, ob man nicht in so einem Tunnel ist.
Also ich habe das auf jeden Fall mitbekommen, gerade auch als es 1-1 gefallen ist, war da eine Stimmung in dem Stadion und ich glaube, also meine Freunde haben mir erzählt, dass jeder hier auf der Sitztribüne einfach auch zum Ende gestanden hat und hier haben alle mitgesungen.
Ja, genau, das stimmt. Also
alle uns nach vorn geworfen,
von unseren Reporterplätzen, wir mussten dann auch irgendwann stehen, weil wir sonst nichts gesehen hätten. Alle anderen vor uns standen auch. Also es war ein einziges großes Stehplatzstadion dann am Samstagabend hier bei uns.
Die Sensation hatte sich aber erstmal zumindest gar nicht so angedeutet, wie zu erwarten. Der Bundesliga ist gut ins Spiel gekommen. Greuther Fürth von Anfang an Druck gemacht. 4. Minute, die erste richtig gute Chance. Da gab es ein bisschen drunter und drüber, ein bisschen hin und her gestocher im eigenen 16er. Ich glaube, dann war der Ball einmal in der Latte, dann war er irgendwie knapp vielleicht ein bisschen auf der Linie. Vielleicht auch ein bisschen dahinter irgendwie.
Hoffi hat ihn rausgeholt oder Sven Reimer? Ich weiß nicht.
Sven Reimann und danach Tino Schmidt.
Wie hast du die Situation gesehen? Was hätte der VAR gesagt, wenn er denn da gewesen wäre?
Ich glaube, der hätte gesagt, kein Tor.
Bist du ganz sicher?
Ja.
Nein.
Wo er definitiv gesagt hätte, kein Elfmeter, war dann die Szene, die zum 1-0 geführt hat. Sah ein bisschen unglücklich aus. Du springst ihn da, oder man könnte denken, springt ihn da zwischen die Beine irgendwie. Aber abgesehen davon, dass der Fürther Spieler den Kontakt ja auch gesucht hat und es darauf angelegt hat, da zu fallen, war es ja vorher, wie wir jetzt auch durch die TV-Bilder wissen, vermutlich abseits im Moment des Spiels.
Wie hast du denn die Situation gesehen, die dann zum Elfmeter letztendlich geführt hat?
Ja.
Erzähl das doch mal so aus deiner Sicht.
Ja, also nachdem der Ball dann da durchgesteckt wurde, ist er auf mich zugelaufen und ja, das macht er natürlich stark. Bin halt steh weit vor dem Tor, dann kann er sich den Ball halt einfach vorbeilegen und ja, ich wusste dann halt auch nicht mehr hin mit meinem Körper und läuft dann auch wirklich in mich rein.
Okay. Hast du im Moment an eine rote Karte gedacht? War das ein Gedanke? Oh, hoffentlich stellt er mich jetzt nicht sogar noch vom Platz?
Nee, eigentlich nicht, weil das Thema rote Karte gibt es, glaube ich, nicht mehr. Es ist die Doppelbestrafung.
Ja.
Die gibt es.
Genau, solange es den Kampf um den Ball betrifft, gibt es dann nur die gelbe Karte. Hättest du ihn wahrscheinlich jetzt irgendwie mit einem Trikot gerissen oder was auch
genau,
immer.
Oder hätte was eine unfaire Aktion ihn irgendwie.
Genau, dann ist anders ausgegangen. Kam es zur Ausführung des Elfmeters? Frani war kurz vorher nochmal bei dir. Was hattet ihr da noch mit auf den Weg gegeben?
Wir sind von dem Rigotta die Elfmeter durchgegangen und wussten ja auch eigentlich, wo er hinschießt, aber das wurde in letzter Minute, kam Frani nochmal und hat mir die Ecke angezeigt, die er nicht geschossen hat.
Ja, es ist und bleibt die Lotterie beim Elfmeter.
Ja, ist auch 50-50, also gar kein Vorwurf oder irgendwas.
So, und dann hat dann Marcel Rausch das Ding eingeschweißt zum 1-1. Schöner Angriff. Robin Müller geht bis an die Grundlinie, legt ihn ab zu Tino Schmidt und der hat dann einfach das bessere Auge für Marcel Rausch, der das Ding unter die Latte schweißt. Da ist das Stadion, glaube ich, das erste Mal ausgeflippt, oder? Wie ist das für dich jetzt Keeper da hinten sozusagen? Siehst vorne die anderen jubeln. Ein bisschen Dankbarkeit wahrscheinlich dabei gewesen,
ja, natürlich,
dass das 1-1 jetzt gefallen ist und auch viel Freude vermutlich.
Ja, also ich freue mich da auch für mich alleine und kann mich da alleine wirklich anpeitschen. Und ja, im Endeffekt kam ja Hoffi und Peter danach nochmal. Mit denen konnte ich dann auch nochmal ein bisschen jubeln.
Die Fürther Fans standen ja direkt hinter dir. Wie war da so die Stimmung? Hätte man mit denen vielleicht ein bisschen feiern
können?
Ja,
nee, ich glaube, die waren nicht so in der Stimmung zu feiern.
So, dann war Halbzeit.
Wobei man an der Stelle, vielleicht muss ich das nochmal sagen, die haben sich als gute Gäste präsentiert, die Fürther Fans. Da hatten wir schon andere Gastmannschaften hier bei uns, wo sich die Fans nicht so gut benommen haben an der Stelle.
Danach ging es dann, wie gesagt, mit Standing Ovations in die Halbzeit. Habt ihr das da dann auch nochmal so ein bisschen aufgesaugt von außen und vielleicht nochmal ein bisschen Kraft getankt dann auch für die zweiten 45 Minuten?
Ja, also ich glaube, jeder hat einfach auch Bock auf diese zweite Halbzeit, weil wir wussten ab dem Moment, hier geht definitiv mehr und wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht gegen starke Fürther, also die wirklich meiner Meinung nach starken Fußball spielen. Ja.
Und dann kam der Pausenpfiff, es ging in die Pause. Bevor wir in die Pause gehen, will ich noch eine Frage stellen. Ihr wart dann in der Kabine sozusagen. Da verarbeitet man ja gar nicht das, was jetzt alles schon passiert ist. Da ist man noch so fokussiert, noch so in seinem Gedanken auch drin. Aber was hat denn der Trainer euch mitgegeben für die zweite Hälfte?
Ja, weiter Gas zu geben, weil wir wirklich, ja, wir haben wirklich bis dahin ein gutes Spiel gemacht, gut verteidigt. Und ja, wir sollten einfach weiter, also wieder rausgehen und Vollgas geben.
Das heißt, so taktische Tricks, taktische Kniffe sind dann gar nicht mehr so im Fokus, sondern da geht es dann eher darum, um die Motivation hochzuhalten.
Taktisch wurde auch ein bisschen was besprochen, aber ich glaube, im Grunde kommt jeder da in der Halbzeit ein bisschen runter, um nochmal sich neu zu fokussieren für die zweite Halbzeit.
Okay. In der zweiten Halbzeit, da werden wir gleich einsteigen nach der Pause, da gehen wir dann mal auf diese entscheidenden ersten 45 Minuten der zweiten Halbzeit und dann ging es in die Verlängerung zum Elfmeterschießen und dann schauen wir auch gleich nochmal auf das Ligageschehen und was sozusagen in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Bleibt dran und Marco bleibt bei uns und dann hören wir uns gleich wieder.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zurück. 90 plus 03, unser Nachspielzeit-Podcast. Heute im Podcast-Studio. Tun wir dich damit überhöhen, wenn wir dich Pokalheld nennen, Marco? Oder kannst du dich damit anfreunden?
Ja.
Unser Pokaltorwart.
Ja, so.
Marco Flügel heute mit uns, mit mir und Clemens im Podcaststudio. Also, du hast gesagt, Halbzeitansprache für Jörg Buder hat er nochmal ein paar taktische Kniffe gegeben. Für euch war es gut, nochmal runterzukommen, sich zu fokussieren und dann mit einem vollen Motivationsschub wieder rauszugehen. Und so ist es ja dann auch passiert. Wir hatten schon das Gefühl, auch hier von der Tribüne, dass ihr an der großen Sensation zumindest geschnuppert habt. Mit der Halbzeit 1-1 in die Pause gehen und dass ihr dann auch ein bisschen aktiver aus der Pause gekommen seid. Das hat man dann auch gleich in der 52. Minute gesehen. Peter Lehler aus leicht abgefälscht mit einer schönen Schusstechnik. Euer Kapitän, Peter Lehler, hat er auch mal als Sechser gespielt, weiß ich eine Weile. Ist, glaube ich, aus Erfurt gekommen vor anderthalb Jahren. Clemens, musst du mir mal helfen? Ja, er nickt auf jeden Fall. Und
hat auch bei uns schon ab und zu in den Testspielen auch mal Sechser gespielt, genau, wenn Not am Mann war.
Und ihr wisst es wahrscheinlich auch, die ihr gerade zuhört. Wo gefällt er dir denn besser? Als Innenverteidiger? Bist du froh, dass du so eine Bank vor dir hast? Oder denkst du, als Sechser kann er auch seine Akzente setzen? Und ja.
Ah, ich glaube, als Innenverteidiger ist er da richtig aufgehoben, wo er steht. Weil allein für seine Größe holt er da unnormal viel weg und nicht nur Kopfbälle, sondern auch durch seine langen Schritte, langen Beine blockt er Schüsse, die, glaube ich, viele andere nicht so blocken können.
Und ich glaube, die Kapitänswahl ist noch unter Preta Gucilac gefallen. Mhm. Genau, und von daher alles richtig gemacht an der Stelle und ihn zum Kapitän gewählt, der kann die Mannschaft mitnehmen.
Schauen wir mal wieder ins Spiel rein. Fürth kann man, glaube ich, so attestieren nach wie vor, dann auch die bessere Mannschaft mit vielleicht mehr Ballbesitz, auch mehr Druck in Richtung Babelsberger Tor, aber immer wieder und immer mehr Nadelstiche jetzt auch von 0-3 und letztendlich dann auch resultierend im Führungstreffer. Ein wirklich sehr, sehr schicker Freistoß von Tino Schmidt, der hätte wahrscheinlich selber das Tor schon wert oder hätte das verdient gehabt, das wäre es wert gewesen. Sollte aber nicht sein, in Pfosten, und von da trudelt der Ball dann auf der Linie entlang in Richtung Markus Hoffmann, der dann genau zum richtigen Moment am richtigen Ort steht und den Ball dann über Linie drückt. Wie sehr war das dann so eine Initialzündung für, Alter, hier kann ja heute wirklich was ganz Großes passieren?
Ja, also voll. Also als das Tor gefallen ist, glaube ich, ist das Stadion hier aus allen Wolken gefallen und ich weiß nicht, ich habe wirklich selten so eine Stimmung erlebt.
Ja. Du wieder ganz entspannt? Oder
ja, bist du da auch mal rausgekommen? Diesmal nicht. Diesmal bin ich bis zur Mittellinie und da kam mir Hoffi und Peter kamen mir da wieder gleich entgegen, weil die anderen...
der hat sein Glück, glaube ich, selber nicht gefasst. Nee, war. Also Hoffi
die, die anderen, sein Gesicht geguckt die anderen hat in dem Moment. Sind, die anderen sind zur Ecke gelaufen alle und haben dort gejubelt. Und ich glaube, Hoffi und Peter sind direkt, ich weiß nicht, Hoffi ist wieder in seine Position gegangen und der wollte einfach... Ja. Das Ding hier über die Zeit bringen auch.
Und dann hat man jede Minute mehr dran geglaubt, glaube ich, oder? Bis zur 85. hat es dann gedauert, bis, man muss ja auch sagen, eingeschweißt von Julian Green, das war ja ein Kopfball, der kam aus der vierten Dimension irgendwo. Mhm. Aber man hat dann jede Minute mehr dran geglaubt und die Brust wurde wahrscheinlich auch immer ein bisschen breiter und dann werden auch die Momente immer stärker da sein, wo man das Stadion auch hört und mitkriegt, die ja dann auch alle daran glauben. Also da wurde ja jeder Kopfball, jede Grätsche wurde ja gefeiert dann am Ende.
Ja, das ist richtig.
Wie war das mit dem Gegentor? Also ich persönlich könnte mir vorstellen, wenn man dann so nah dran ist, ich meine, es waren noch 5 Minuten zu spielen, im eigenen Stadion 2-1 vorne und dann fällt doch noch der Gegentreffer und dann war ja fast schon klar, okay, es wird wahrscheinlich in die Verlängerung gehen, wenn nichts Außergewöhnliches mehr passiert. Ist das dann nochmal so ein bisschen Tiefschlag für euch gewesen oder war eigentlich, komm, scheiß drauf, dann ziehen wir es halt über die 120 plus X?
Ja, also ein Tiefschlag war das auf jeden Fall, weil... Ich glaube, das ist halt für alle Mannschaften, die unterklassig gegen den ersten Bundesligisten spielen, in der 85. Minute noch mal so ein 2-2 zu kriegen, kann das auch noch schlimmere Folgen haben, dass man dann komplett einbricht. Mhm. Deswegen finde ich auch wirklich stark, dass wir als Mannschaft uns einheitlich dann wieder alle zusammen hochgezogen haben und ja.
Und nicht nur, ja, Tiefschlag war es jetzt zum Glück nicht für unsere Equipe, aber es kann ja auch so ein es kann ja auch gehen, wie anderen unterklassigen Gegnern jetzt in der ersten Pokalrunde gesehen, dass sie dann das Pech haben und in der Verlängerung sozusagen den Gegentreffer bekommen. Also das ist wahrscheinlich für einen Spieler auch echt eine Demotivation und unangenehm, wenn du so nah dran bist und dann in der Verlängerung sozusagen ausscheidest. War, als der Abpfiff war, hast du gesagt, also wie ging es dir? Hast du dich aufs Elfmeterschießen gefreut oder dachtest du, hoffentlich kriegen wir das in der Verlängerung noch hin?
Ich habe mich fest davon entschlossen, dass wir dann halt wirklich über die Verlängerung ins Elfmeterschießen gehen und versuchen jetzt diese 30 Minuten einfach nichts mehr anbrennen zu lassen. Und wenn wir einen Standard bekommen hätten, wie zum Ende nach 120. und den reingemacht hätten, wir wussten, wir sind standardstark und ja, wenn wir da das Tor gemacht hätten, dann wäre das natürlich...
Ja, Mitte der zweiten Hälfte der Verlängerung, glaube ich, gab es noch so einen Vorstoß, wo Ogotta kurz vor dir frei zum Schuss kommt, das Ding ans Außennetz nagelt. Mhm. Da ist nochmal das Herz in die Hose gerutscht, aber danach war eigentlich nichts mehr oder ja, davor.
Nee, nicht zwingend, das auf jeden Fall von Fürth. Ich glaube, die waren auch ziemlich durch, auch nach ihren 90 Minuten, weil ihre 90 Minuten Vollgas gegeben haben und ja, gerade nach ihrem Rückstand mussten sie ja auch da mehr.
Ihr habt, glaube ich, das ganze Spiel über dreimal gewechselt. Zille kam rein, Hertel und Moravec. Die Spielgruppe. Genau. Ist jetzt nochmal eine Frage sozusagen, gibt die Bank gerade nicht. Entschuldigt.
Die Frage war wahrscheinlich, gibt die Bank im Moment nicht her oder nicht mehr her?
Ist das genau, richtig? Oder wird's, oder liegt es daran, weil du so ein erfolgreiches Team, so ein gutes Team dann auch einfach nicht auseinandernehmen willst und die dann auch spielen lässt, weil du weißt, das ist gerade eine eingeschworene Gemeinschaft auf dem Platz. Was denkst du, was sich der Trainer sozusagen dabei gedacht hat? Dass er euch da alle laufen lassen wollte?
Nee, ich glaube einfach, dass die Jungs sich einfach auch bewegen sollen, damit jeder, der da jetzt reinkommt, nochmal Feuer und Flamme ist, um auch hier, auch wenn es nur eine Minute ist oder Zeit von der Uhr zu nehmen, ich glaube, das ist wichtig fürs Team und auch für die Auswechselspieler, die nach jeder Aktion, die wir hatten, haben die uns ja auch gefeiert. Also man hat gesehen, dass jeder Bock hatte.
Schauen wir mal gleich auf den Höhepunkt des Abends dann. Ich glaube, wie schon angesprochen, in der Verlängerung ist nicht mehr allzu viel passiert. Beide Mannschaften hatten sich irgendwie schon so ein bisschen zumindest aufs Elfmeterschießen verständigt. Letztendlich kam es dann auch dazu. Wie fiel denn die Auswahl der Schützen? Also gab es dann fünf, die gesagt haben, jo, habe ich richtig Bock, will ich unbedingt und Feuer frei? Oder musste Jörg Buder da so ein bisschen in den Arsch treten und sagen, pass mal auf, jetzt Attacke?
Nee, ich glaube, die Schützen, also ich habe das selber gar nicht mitbekommen, weil ich stand ein bisschen außen weg und habe mich schon aufs Elfmeterschießen fokussiert und konzentriert. Aber ich glaube, die Jungs, die schießen wollten, die haben sich auch gemeldet und ja, das sind die fünf dann geworden oder sechs.
Genau, Paul Wegner weiß ich noch, genau, also sechs. Frani hat angefangen, Paul Wegner, glaube ich, war dann gleich der Zweite. Hat mich fast ein bisschen überrascht, dachte ich mir, so ein junger Kerl und übernimmt dann gleich Verantwortung, aber Respekt. Und ich glaube, war es Peter Leder dann schon zum Dritten?
Ja, genau, dann hast du erstmal einen gehalten von Herr Gotter, der noch im Spiel getroffen hatte und dann im Elfmeterschießen hast du dann deine Ecke wahrscheinlich genommen, ne? die du eh schon haben wolltest. Aber dann offensichtlich die genau richtige Entscheidung. Peter Leder hat dann leider auch verschossen. War das dann eigentlich so nach der ersten Euphorie, so nach dem Motto, oh, jetzt haben wir einen gehalten, jetzt sind wir vorne mit dabei und dann kommt der nächste Schütze und verschießt. Ist das dann wieder so ein kleiner Dämpfer?
Ja, bestimmt, aber so ist ein Elfmeterschießen. Und
zum Glück hast du vorher gehalten noch.
Und das passiert einfach, also da ist kein Vorwurf irgendjemanden zu machen, wenn man mal einen Elfmeter verschießt.
Der nächste dann von Sven Reimann, Innenpfosten links oben rein, also da war auch nochmal kräftig Musik hinter.
Und Moravec war dann auch irgendwie unter die Arme durchgerutscht.
Das war Paul Wegner, glaube ich, ne?
Nee, das war der Jakub Moravec.
Ja?
Ja, der hat. Also, ich glaube, das Glück war einfach auch auf unserer Seite an dem Samstagabend.
Und dann standen die ersten fünf Schützen fest. Dann war klar, dass Danko zum Sechsten antreten muss. Oder hat sich das
dann so ergeben?
Genau,
dann Danko zum Sechsten und der Siebte wäre Markus Hoffmann gewesen.
Hoffi dann. Okay. Und sag mal, wenn du
als... Na gut, dass es der nicht mehr geworden ist. Genau, bevor David Danko dann letztendlich für die Entscheidung sorgen konnte, warst du dann nochmal dran mit deinem großen Moment und wahrscheinlich dann dem entscheidenden, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern dem entscheidenden gehaltenen Elfmeter. Maximilian Bauer ist zum Punkt gelaufen und wollte dann als fünfter Schütze dann auch nochmal, als sechster Schütze dann für die Gegner treffen.
Der musste irgendwie, hatte ich das Gefühl, oder? Also auch als er dann verschossen hat, hat er so eine ganz hängende Armbewegung gemacht, wie nach dem Motto, habe ich doch gewusst, so irgendwie.
Wie hat er auf dich gewirkt? Wie war da deine Taktik allgemein vielleicht auch beim Elfmeter?
Also meine Taktik eigentlich war, lange stehen zu bleiben, mir vorher einfach im Klaren zu sein, in welche Ecke ich springen möchte und ja.
Also entscheidest du dich vorher schon, wo
ich habe mich vorher eigentlich immer entschieden.
Und wenn du auf der einen Seite des Platzes stehst, auf des Feldes stehst, wo am Tor sozusagen und deine Mannschaftskameraden auf der anderen Hälfte, hat man da irgendwie Kontakt zueinander oder ist man da als Torwart in solchen Momenten da ganz allein und auch?
Boah, ich persönlich war, glaube ich, da auch so im Tunnel. Ich habe da nicht einmal zu den Jungs geguckt. ja, das war wie ein Trance.
Und hast du dann den entscheidenden sechsten Elfmeter, den Dank?
Den habe ich mitbekommen.
Den hast du gesehen oder?
Den habe ich mitbekommen von außen. Nee, da saß ich denn oder kniete er gesagt. Ja.
Ja, und dann war es soweit. Danko mit seinen kleinen Beinen ist er angelaufen und hat ihn, wenn der Torwart die richtige Ecke geahnt hätte, dann wäre der wahrscheinlich gefangen worden. Aber hätte, Fahrradkette, ist uns alles egal. Danach war das Paralympic-Stadion ein Tollhaus. Alle lagen übereinander und haben sich gefreut einfach miteinander. Tja, und so ziehen wir in die zweite Pokalhauptrunde ein. Auslosung ist, glaube ich, am 4. September, Clemens.
Du bist immer gut informiert. 5. September wird gelost im Rahmen der Sportschau und gespielt wird dann, wenn mich nicht alles täuscht, am Dienstag oder Mittwoch.
Genau, wird eine englische Woche werden.
26. Oktober. Mal wieder. Mhm. Straffes Programm.
Genau, und natürlich können wir uns die Frage, oder ich kann mir die Frage nicht schenken, die wird natürlich auch gestellt nach dem Lieblingsgegner, wenn wir als nächstes dann rauskegeln wollen. Hat Marco Flügel auch ein, ich weiß, Sven Reimann hat sich immer auf Schalke 04 gefreut, wir haben schon ein paar Spieler, die wir vom DFB-Pokal immer gefragt haben, wen sie so wollen. Frani würde mit Leipzig, glaube ich, noch eine Rechnung offen haben, aber wen hat denn Marco Flügel am liebsten hier zu Gast?
Naja, das Ultimatum wäre natürlich Bayern oder Dortmund einfach mal gegen die Mannschaften zu spielen.
Die Bayern sind noch gar nicht qualifiziert, muss man dazu
sagen.
Das
stimmt, ja. Aber ich würde mich auch auf ein schönes Ostduell freuen. So gerade hier so Berlin,
das könnte,
aus der Gegend, ja.
Könnte Union sein zum Beispiel. Dann
Union würde ich sehr schön finden. Mhm. Ja.
Warten wir es mal ab.
Hat sich ja durchgesetzt gegen Türkgücü München, wenn ich nicht alles täusche. Gestern.
Hertha hat sich auch nur knapp durchgesetzt.
Gegen Meppen, genau.
Auch in der Nachspielzeit der regulären Zeit, glaube ich. Also haben jetzt viele Bundesligisten übrigens haben jetzt nicht den besten Eindruck hinterlassen gestern. Also muss man auch sagen, oder am Wochenende.
Ja, ganz kurios war ja Wolfsburg wohl. Ich weiß nicht, wann ihr den Podcast jetzt hört, ob da schon eine Entscheidung gefallen ist oder nicht. Aber sie haben wohl 6-mal gewechselt und fliegen deswegen eventuell jetzt wegen Wechselfehler aus dem Pokal. Aber wir wollen bei uns bleiben. Marco, du wünschst dir also entweder einen Bundesligisten mit Champions-League-Erfahrung oder ein schönes Ostduell, gerne auch dann aus dem Berliner Raum. Mal schauen, was es dann letztendlich wird. Gelost wird dann, wie gesagt, 5. September. Wir lassen uns überraschen, was dann da auf uns zukommt. Dann wollen wir noch mal kurz, ganz kurz auf die Liga schauen. Die hat ja nämlich weitergespielt.
Also, genau.
Oder wolltest du noch was einbringen?
Ich würde sagen, Marco muss gar nicht so lange auf sein Ostduell warten. Also es wird kommen.
Das stimmt. Und zwar nächsten Freitag schon gegen die BSG Chemie Leipzig. Wieder mal ein Heimspiel. Ich glaube, wir haben noch nie so oft hintereinander zu Hause gespielt. Die haben jetzt am Samstag, als wir im DFB-Pokal angetreten sind, haben die gegen Tasmania gespielt, die wir am ersten Spieltag hatten, und haben 2-0 gewonnen. Was erwartest du da für ein Spiel?
Ich glaube, das wird auch wieder ein Spiel über 90 Minuten, wo man wirklich kämpfen muss, weil Chemie Leipzig eine Truppe ist, die gerade das immer auf den Platz bringt. Kampf, Wille, ja.
Der BRK, wenn wir nochmal auf die weiteren Ergebnisse vom Wochenende schauen,
sind
BRK 4-1 gewonnen. Genau,
sind
jetzt nach wie vor verlustpunktfrei auf dem ersten Tabellenplatz mit 12 Punkten. Dynamo könnte noch gleich ziehen. Und danach wird es dann schon ein bisschen enger, was die Verlustpunkte betrifft.
Mein Geheimfavorit für dieses Jahr, für diese Saison, steht auf Platz 2 der aktuellen Liga. Ich ist nicht so, dass ich mit denen irgendwie sympathisiere, aber ich halte die für stark. Der BFC Dynamo auf Platz 2. Die haben allerdings relativ deutlich verloren jetzt am Samstag. Und ja, wir sind gespannt, was in dieser Liga noch passiert. Wenn man sich die Tabelle anguckt, dann sortiert sich das schon so fast so ein bisschen, wie man es auch vorher erwartet hat, vermutlich. Gerade auch in den unteren Regionen, da spielen die Vereine, die man sich vorher auch das so überlegt hat. Gibt es denn in dieser aktuellen Liga einen Gegner, der dich besonders freut oder herausfordert? Das sind ja Mannschaften, gegen die du jetzt auch schon häufiger gespielt hast.
Ja, deswegen, also da ist für mich jedes Spiel gleich.
Und wenn man so ein Auswärtsspiel hat, zum Beispiel sagt man da, Mensch, nach Leipzig fahre ich besonders gerne oder nach Jena, da sind die schönsten Stadien und da gibt es die besten Bratwürste, oder nervt einen dann so eine lange Auswärtsfahrt eigentlich eher?
Ja, nach Auerbach fahre ich noch nicht immer so gerne.
Okay.
Das weil es so weit ist. Es sind wirklich immer dann 3,5 Stunden und ja.
Okay, also dann halten wir fest, dass das nächste Heimspiel sozusagen eine kürzere Anfahrt hier für dich bereithält. Musst du nicht so weit, ich weiß gar nicht, wann sind wir gegen Auerbach dran, nur im Winter noch? Oder?
Eine Woche später, glaube ich.
Ja, ach, ich glaube, so. Eine Woche später sogar.
Na, dann kommt es ja noch. Wie dem auch sei, wir bedanken uns bei dir, Marco, dass du die Zeit dir genommen hast, hier bei uns im Podcast-Studio zu sein. Wir bedanken uns bei euch, allen 03ern, die ihr uns zuhört an euren Endgeräten. Wir hoffen, dass es euch Spaß macht und ihr auch die Nachspielzeit dann nach dem Duell mit Chemie Leipzig wieder einschaltet. Dazu könnt ihr auch gerne das Format abonnieren. Wir empfehlen euch besonders auch unseren Podcast das Kali-Update. Auch da werden wir nochmal die Möglichkeit haben, ganz intensiv über dieses Pokalspiel zu reden. Und in diesem Sinne hoffen wir, dass wir uns alle wieder hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.